Fairplay-Aktion der Vorrunde gehört am Natüdinger Junior. Ich bin auf der Suche nach Goal und der Gesprächsgast ist heute Magnus Beriswü, ewiger Trainer, sei es im aktiven Clubfußball seit 40 Jahren und auch seit 2012 beim Team AFF in der Talentförderung. Ein grosser Unterschied, finde er, ist natürlich der Umgang mit dem einen oder anderen.
Beim Aktiven gehört es nicht so gerne, wenn man ihm nochmal sieht, offensiver Fuß. Und ja, sie wissen nicht mal, was gemeint ist. Und darum muss man dort vielleicht den Wortlaut ein bisschen ändern. Man tut dort mehr mannschaftstaktisch arbeiten.
Die Unterschiede zwischen einem Spitzjuniorenteam und einem aktiven Breitenfußballteam zu coachen, schauen wir etwas genauer an. Und auch sein Job im Team AFF erklärt uns noch genau, was das ist, das Team AFF, was Freiburg gut macht und wo sich Freiburg kennt und muss verbessern. Los geht's!
Mit Zangeli.
Mit Teamsport 89 zu Tafers. Rüda Teamsport.
Anfangs in der ersten Liga Frauen. Düdingen ist back. Spitzenkampf gegen Lausanne 3-2 gewonnen auswärts. Jetzt sind wir vom zweiten Platz 2 Punkte hinter Biel, der erst ist. Und jetzt haben sie dort das Derby am Wochenende gegen die letzten Wüsternance. In der zweiten Liga Inter hat Gourgeois, die Frauen 6-0 auf das Betze bekommen, sind jetzt unter dem Strich nach 9 Spielen. Dort geht es sicher um einen Ligaerhalt. In der dritten Liga Frauen hat es auch 6-0 gegeben, Plafay nämlich 0-6 daheim. Beim Gegner Schottfond hat ihnen gerade 5 Goal geschossen. Morden weiterhin oben mit dabei, nach dem 2-0-Sieg den zweiten Platz gefestigt. Oberstdorf auch mit einer knappen Niederlage. Nach 9 Spielen haben sie somit ging noch 7 Punkte. Wechseln wir zu der zweiten Liga Inter. Und dort ist der FC Oberstdorf weg mit den Unentschieden. 3-0-Sieg gegen Muri, stark am 5. Platz. Eigentlich holen sie immer mal mehr raus, als eigentlich möglich ist. Die Saison ist von Jérôme Beriswü gekommen, auch schon bei mir im Podcast gewesen. Ich hätte gerne nachhören, die es noch nicht gemacht haben. Dann war er noch bei Breitsch in der Promotion League gewesen, jetzt eben aber beim FC Oberstdorf. Und ich habe ihn gefragt, wie er sich da bei den Seisler eingefunden hat und ob sie jetzt die Unentschieden auch wie komplett lassen.
Das ist eigentlich von Anfang an sehr gut gegangen. Gerade menschlich hat es keine Zeit gebraucht. Ich habe mich sehr gut mit allen verstanden. Ich habe schon viel kennt vorher, was es natürlich auch einfacher macht. Ja, die Stimmung ist super. Und von dem her habe ich das Gefühl, es ist fast schwierig, es nicht gut zu haben, jetzt über das Dorf. Fußballerisch hat es am Anfang noch ein bisschen gebraucht. Halt noch Trainingsrückstand gehabt, weil ich noch in der Ferien war. Aber jetzt gerade die letzten 3 Spiele habe ich das Gefühl gehabt, dass es doch deutlich besser war und die Mannschaftsleistung gut bis sehr gut war. Und ja, jetzt gerade am Sonntag hat es natürlich riesig gefaktet daheim, 3-0 zu gewinnen mit den Fans und die Unterstützung war super. Und das versuchen wir natürlich jetzt in nächster Zeit noch mehr zu machen, ein bisschen die Unentschieden zurückzuschrauben und ein bisschen mehr Siege einzufahren.
Das also zum FC Oberstdorf. Und auch Düdingen hat nach 3 sieglosen Spielen sind sie erfolgreich gewesen, daheim 2-0 gegen Aschua gewonnen. Super ein zweiter Platz. Gegen Fury, Bosporus, aber schon 7 Punkte Rückstand. Jetzt kommt es da aber zum Duell gegeneinander. In der Youth League A hat Düdingen einen 5-0-Sieg können feiern, ein Hattrick von Laurent Ebüscher. Sie schaffen sich da jetzt gegen mehr gegen Fury. Sie sitzen dritt und nur noch 2 Punkte Rückstand auf den Leader. Im Junioren-B ist für mich die Aktion der Vorrunde passiert. Also haben mir zwei Leute geschrieben von einer Situation in der Junioren-B zwischen Morden und Düdingen-B. Beim Stand von 6-0 für einen Gegner, also für Morden, ist es zu einer Aktion gekommen, wo der Düdinger Max Roseno jetzt gerade selber erklärt.
Es war ein Eckball für Morden. Und dann haben wir den abklären, also haben wir den Ball, hat der Verteidiger von uns, glaube ich, mit dem Kopf gegen vorne können schiessen. Dann hat es einen Konter gegeben, dann bin ich gegangen. Gesäckelt mit dem Ball vor der Hälfte vom Feld bis in 16er reichen. Und dann war hinter mir ein Verteidiger vom Ort, der ist dann reingekrätscht bei mir. Aber er hat den Ball getroffen, so also ganz klar den Ball getroffen, habe ich gefunden, wie ich so gesehen habe. Und dann, als ich umgekehrt bin, habe ich auch nicht irgendwie daran gedacht, dass es jetzt ein Penalty sein sollte. Dann hat der Schiri plötzlich gepfiffen und hat gesagt, also hat auf den Penalty-Punkt gesagt, es ist ein Penalty. Und dann sind halt alle vom Ort gerade alle so ein bisschen ausgerastet und gesagt, das kann ja nicht sein und so. Das war ja nur ein Ball gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, es war kein Penalty gewesen, es war nur ein Ball gewesen. Und es war auch nicht irgendwie knapp. Irgendwie hat er mich nicht knapp nur den Ball getroffen, sondern schon klar gewesen. Darum habe ich auch gesagt, am Schiri ganz klar, das ist kein Penalty. und hat dann auch zurückgenommen.
Da kann ich nur noch sagen, Chapeau, ganz grosse Klasse, Max. In der Youth League Junior C hat Tüdingen den ersten Sieg können feiern im 8. Spiel. Jetzt sind sie also voll mit dabei im Kampf um den Ligaerhalt. Wechseln wir in die Drittliga, da unser Match von Seisa am Weekend um einmal verschoben ist. Wie hat die Schmitte gegeben und am Mittwoch nachgeholt, bin ich zwei Matches am Sonntag geschaut. 180 Minuten gesehen, 0 Tore. Der eine war in der Drittliga, da verschalter Schwieg gegen Villar Sürglan. Und da muss ich vor allem den Platz rausheben. Uiuiui, die noch das Alterschwein in diesem Herbst müssen spielen müssen, viel Spass. Und im anderen Match in der Viertliga, wo ich gucke, am Sonntagmorgen zwischen Seisa und Rechthalter Santorschen, hat es eben auch kein Goal gegeben. Und kein Goal ist gerade ein gutes Stichwort, da können wir gerade weitermachen. Gestern Dienstagabend, Spitzenkampf zwischen Marley und Plafeyen, 0-0 mit relativ vielen gelben Karten. Und auch als 0-0 hat es im Spitzenkampf zwischen Tüdingen und Richemont gegeben, alles in der gleichen Gruppe. Vorne ist es jetzt darum mit diesen vier Mannschaften sehr, sehr spannend. Marley hat jetzt noch zwei Matches weniger als gewisse andere Mannschaften. Plafeyen kann aber gleich noch Gegengol bekommen. Das haben sie am Freitag gegen Güffers schmerzhaft müssen erfahren im Derby. Güffers haben gerade 4 eingeschickt beim 4-1-Sieg. Und auch 2 von Güffers-Ständlingen haben gegen Plafeyen 2 am Tag vorher genau das gleiche Resultat gemacht. 4-1 gewonnen und der Boffe gelegt dort mit 4 Öfen. Nicht schlecht. Und dann bin ich eigentlich schon in der Viertliga. Gehen wir aber zu der Gruppe 4.
Das Päckchen von der Woche.
Auch das hat diesmal das 3 von Tüdingen bekommen bei der 17-0-Niederlage gegen Ozarin. Plus 30 bis ins Oberland, der Mathieu Plancherel, Captain eigentlich, in der Viertelliga bei Rechthalter Santorschen, schnell 5 Öfen geschossen in den Senioren gegen Courchevaux beim 6-2. Das also das regionale Update und jetzt gibt es das Gespräch mit dem Magnus Beriswil. Viel Spass. Hallo Magnus, schön bist du da.
Merci Fabian für die Einladung.
Du bist seit sehr, sehr lang Trainer, vor allem auch hier im Seisenbezirk. Wüsst du schon alle Stationen noch? Nicht, dass du sie alle müsstest aufzählen müsstest, aber hast du da noch so ein bisschen die Nummer, die Anzahl an Clubs so ein bisschen vor dir?
Ja, die weiss ich schon noch, weil es ist schlussendlich auf die 40 Jahre, als ich Trainer bin, nicht so eine Menge Club. Ich darf sie vielleicht gleich flink aufzählen. Das ist der FC Hitteriet, mein Stammclub. Dann bin ich auf Plafeyen, wo ich... Und nein, bin ich da fast noch Juniorentrainer. Dann bin ich zum Team AFF gestossen und zwischendrin noch mit Episoden FC Freiburg und Sportclub Tüdingen.
Die Station, die du gemacht hast, wir reden heute vor allem über deine Arbeit beim Team AFF FFV. Der André Perler war letzte Woche zu Gast und hat eine sehr spannende Frage an dir, wie ich finde. Er wollte wissen, Junioren, die so im Januar, Februar geboren sind, hat er so ein bisschen das Gefühl, die vielleicht auch häufiger Profis sein als solche, die im Dezember geboren sind, weil sie halt quasi ein Jahr Vorsprung haben. Jetzt hier, seit 2012 beim Team AFF, würden schon die Einschätzung vom anderen Perler teilen. Ist das vielleicht wirklich so? Und wenn ja, wie geht man mit dem um?
Ja, das ist effektiv so. Das ist eine sehr gute Frage von André. Und das hat man aber natürlich auch seit einigen Jahren, wo man sich dem bewusst ist. Die Holländer haben das relativ früh gemacht und gegengesteuert gemacht. Die sind extrem. Die haben einfach, wenn sie an der Nationalmannschaft Junior aufstellen, dann haben sie einfach pro Quartal ihnen, sagen jetzt mal, 5 Spieler durch die Bahn. Das ist sehr konsequent einfach so umgesetzt. Bei uns im Schweizer Fußballverband ist es ein bisschen anders. Wir reden ja eigentlich hier von dem relativ Age-Effekt, das relative Alter, das eben schon bedeutend ist, ob ich im Jänner geboren bin oder im Dezember. Man macht wirklich die 12 Monate. Und je jünger das man ist, je mehr Einfluss das es hat. Also man tut das berücksichtigen. Der Schweizer Fußballverband gibt uns auch Kontingent vor, aber nicht so strikt wie die Holländer, sondern in den letzten 5 Monaten muss ein Drittel von den Spielern geboren sein. Und das in der FE12, in der FE13.
Das also so ein bisschen, wie man mit dem umgeht, auch beim Team AFF. Auch noch so ein bisschen lösen, gibt es denn für Spätstarter, die jetzt vielleicht am Anfang noch nicht so in diesen Juniorenförderungen dabei sind, auch noch Optionen? Eben so ein bisschen, wenn ich da dran denke, ist da ging an Christian Fasnacht so einer, der aus Beispiel genannt kommt.
Ja, also es ist so, auch so, dass man natürlich auch tue, ging um die Nachsichten. Das ist die eine Funktion, die wir haben aus Talentförderungsteam. Und die andere Massnahme ist aber auch, wo wir sehr darauf abgewiesen sind, dass auch Club oder auch Spieler sich selber melden, für jederzeit bei uns Probetraining zu machen. Also der Weg ist ging offen, braucht vielleicht eben ein bisschen Initiative auch von der jeweiligen Person.
Und wie denkst du oder wie schätzt du die Chancen? Ich bin jemand, der nie bei einer Juniorenförderung in einem Team dabei war, dass er es wirklich sogar noch aus Spätstarter bis zum Profi schafft. Das ist schon sehr selten.
Ja, er muss natürlich sehr, sehr talentiert sein. Und vielleicht hat er im breiten Fußball schon als 16-, 17-Jähriger in der ersten Mannschaft gespielt haben. Wenn er natürlich als 16-Jähriger Zweitliga spielt, dann wird er interessant auch für andere Klubs. Wie so gerade Fatun ist zum Beispiel sehr stark auf Spieler, die jung in den Aktiven drinnen sind und die dann noch nachselektionieren, bin nicht U21. Und wenn sie dort dann einschlägt, ja, ist sogar ohne den Profi auch noch möglich. Aber die Voraussetzung ist natürlich ein sehr starkes Potenzial, das einfach bis jetzt nicht ausgenutzt wurde.
Kommen wir mal zum Thema, wie du eigentlich Trainer bist. 1985 hast du dein erstes Team gegeben, zitiert dann bei den D-Junioren. Hast du kurz darauf auch ein Diplom gemacht. Wie ist es? Was hat dir denn gereizt? Ist das schon in der Spielerkarriere entstanden, dass du auch gerne mal Trainer kommen willst? Wie war das denn?
Ja, bei mir ist natürlich einfach durch das passiert, wie ich müssen habe, mit 18 meine Spielerkarriere beenden. Also ich durfte nicht sehr lange selber spielen. Ich habe eigentlich Kreuzbänder zweimal gerissen. Und durch das meine Ambition als Spieler, die ich auch gegeben habe, war eine Saison dann zumal im stärksten Team, Juniorenteam in Freiburg. Das war dann noch unter dem FC Freiburg. Und habe leider eben die Kreuzbänder gerissen. Und durch das bin ich eigentlich mit 18 vor der Wahl gewesen, weiterschütten. Aber das Knie, der Ärzte haben es nicht empfohlen. Oder etwas anderes machen. Dann habe ich zuerst ein Jahr Schiedsrichter gemacht.
Schön.
Hat man gleich nicht also zugesehen. Und dann habe ich mit 19 mein erstes Team übernommen. Also der Grund war, dass ich musste hören, selber schütten.
Und es hat dich aber nein schnell gepackt, dass du es jetzt eben über die ganzen Jahre so lange gemacht hast? Oder jetzt am Anfang, das ist noch nicht dicht, dass das nein so eine lange Trainerkarriere wird geben?
Ja gut, in jungen Jahren denke ich mir nicht als Alter. Nein, ich war natürlich extrem passionierter Fußballer gewesen. Ich habe das Leben gerne geschüttet, habe es leider allein nicht mehr kennen selber aktiv. Und durch das ist das für mich eigentlich ganz automatisch. Eben zuerst Schiedsrichter probiert, nein, ich das nicht. Trainer probiert, Trainer hat mich nicht gepackt. Da habe ich gemerkt, da habe ich irgendein Wissen vermitteln, liegt mir noch so ein bisschen. Ich habe noch so den Draht, dann zumal auch zu jungen 11-, 12-Jährigen. 40 Jahre später bin ich immer bei denen. Das ist vielleicht das ideale Alter, weiß es nicht, von mir jetzt.
Und wie ist es so ein bisschen, was bist du für einen Fußballtrainer? Für was stehst du, wenn du dir das jetzt schnell so ein in ein paar Worten willst, erklären
willst? Ja, ich stehe ein von einem couragierten, mutigen Fußball. Und Abwart ist von mir nicht couragiert, das ist eine Taktik, aber nicht couragiert in meinen Augen. Und ich habe einfach gerne, wenn der Ball bei uns ist, wenn wir probieren, das Spiel zu dominieren, mit den Spielern, die zur Verfügung sind, mit, ja, angepasst auf die Spieler natürlich, aber eigentlich schon selber die Initiative. Nein, ich bin ein Trainer und ein Mann, meine ganze Persönlichkeit, ich kann nicht sehr gut ruhig sitzen, ich bin eher initiativ und so tue ich halt auch spielen.
Viele sagen, dass du sehr fordernd bist. Wie würdest du das einschätzen?
Das stimmt, das ist ganz klar. Ich bin sehr fordernd und darum bin ich vielleicht jetzt auch dort, wo ich bin, nämlich fordernd für die talentierten Spieler, für sie so weit zu bringen, wie irgendwie möglich.
Und dann kommen wir gerade so ein bisschen in das Gefilde vom Team OFF Eiche, wo du eben seit 2012 bist. Du hast aber eben auch viele aktive Mannschaften gegeben. Jetzt nimmt es mich natürlich gerade Wunder, der Unterschied zwischen einer Juniorenmannschaft und einer aktiven Mannschaft trainieren, sind natürlich sicher eklatant. Aber was sind so ein bisschen für dich die grössten Unterschiede? Wie gehst du mit diesen Teams um, wenn du jetzt im breiten Fußball aktiven Clubfußball hast gegeben oder eben Juniorenförderung?
Ja, der Hauptunterschied seit ich mal ist einfach als aktiv oder Clubfußballtrainer im Aktivbereich muss du liefern. Das ist einfach das Resultat. Das interessiert nie immer lang, ob man schön spielt, wenn kein Resultat kommt. Im Moment lang sind noch Freude, die Leute, aber wenn das Resultat nicht kommt, ist man sofort in Frage gestellt. Und das ist sicher der Hauptunterschied. Durch das auch je nach Niveau natürlich auch gewissen Druck auf den Trainer. Hingegen jetzt in der Juniorenförderung ist es ganz anders. Dort ist das Resultat als Produkt von einer guten Arbeit, die du leisten kannst. Wenn du gut arbeitest mit ihnen, dann kommen die Resultate im Juniorenfußball. Aber dort gibt es natürlich vor allem jeder Individuelle, jeder Spieler, jedes Kind, das man hat, probieren besser zu machen. Das Mannschaftsresultat, dass wir Kinder gewinnen, das soll so sein, auch die Trainer sollen gewinnen. Aber es ist das Ziel, jeder Spieler stärker zu machen.
Jetzt, was ist denn für dir so ein bisschen, wie ist der Ansatz bei dir, vielleicht wo anders ist, wenn du da die zwei Sachen noch vergleichst?
Ja, das ist noch eine spannende Frage. Der Ansatz, wie ich trainiere, ist relativ gleich. Weil einfach den Fußball auf meine Art gesehen, mit viel Ballbesitz. Ich tue sehr viel über das Spielen. Also im Training wird gespielt. Das, was das Spiel braucht, das, was wir am Sonntag sehen, auf dem Spielfeld, tue ich trainieren. Und darum, bei den Aktiven und den Junioren schlussendlich ist am Wochenende der Match. Und der sieht relativ ähnlich aus. Und das Verhalten im Match ist relativ ähnlich. Also tun wir ähnlich trainieren. Also, aber natürlich sind die Schwerpunkte nein, gleich. Individuell muss ich mehr drauf sein, fördern beim Junioren. Beim Aktiven, der gehört es nicht so gerne, wenn man ihm nochmal sieht. Oder offensiv am Fuß. Und ja, sie wissen nicht mal, was es gemeint ist. Und darum muss man dort vielleicht den Wortlaut ein bisschen ändern. Man tut dort mehr mannschaftstaktisch arbeiten. Und das Verhalten verbessern und einen führt, muss individuell taktisch arbeiten und das Verhalten fördern. Aber die Art und Weise, wie ich arbeite, ist eigentlich relativ ähnlich. Es ist das Coaching, das ein bisschen anpassen kommt.
Würdest du sagen, etwas machst du lieber von diesen zwei? Oder ist es eben sogar das Gute schon beides gegeben, das Ergänzende?
Ja, es fehlt dir etwas, wenn ich das andere nicht ausprobiert hätte. Also von dort her, ich mache beides sehr, sehr gerne. Im Junioren-Spitzenfußball oder da im Fudeco-Gefäß, wo ich jetzt bin, wo wir eben herausfinden wollen, sind die Spieler, die einen Junioren-Spitzenfußball wie oder sollte kennen gehen, fühle ich mich sehr wohl. Ich habe keinen Stress. Ich bin zwar sehr, sehr engagiert zeitmässig, aber es ist eine Entlastung von mir. Es ist nicht irgendwie etwas, wo ich schlecht könnte schlafen oder so, oder wenn man stressen. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Ausgleich zu meinem normalen restlichen Leben. Und darum genieße ich das sehr.
Du hast gerade Fudeco angesprochen, wo du eben drin bist. Erklär doch schnell genau, was da der Ansatz ist und in welcher Funktion, wo du jetzt da drin bist.
Ja, das Fudeco, das ist ja eine Ausbildungsphilosophie, die der Schweizer Fußballverband etwa vor einem Dutzend Jahren eingeführt hat. Es geht darum, dass man möglichst bei den 11-, 12-, 13-Jährigen sehr, sehr breit fahren, dass sie möglichst wenig Distanzen haben zum Training und erst auf Stufe U15, wenn sie dann 14-Jährig sind, tut man sie zusammennehmen und an einem Ort. Und dann gibt es da ein bisschen mehr Reisen schon zu machen. Aber das Ziel ist einfach zuerst breit fahren, rausfinden. Über 3 Jahre wollen sie die geeigneten Spieler, für wirklich in den Junioren-Spitzenfußball zu gehen. Und der Schweizer Fußballverband hat das eingeführt, weil er einfach mehr weiss, mit der Anzahl Einwohner, die die Schweiz hat, immer noch in einer Welt, in einer Sportart zu sein, die weltweit gemacht kommt, wo ganz andere Zahlen haben, andere Länder zur Verfügung. Und dort wollen in der Weltspitze mitbestehen, dann muss man unten noch ganz viel Josch machen, sonst hat man überhaupt keine Chance.
Und vielleicht gerade noch so ein bisschen allgemein das Team OFF. Wie viele Junioren sind da dabei, wenn du da mal schnell ein paar Zahlen auch könntest, wettest, sagen, so ein bisschen allgemein das Team OFF, aus was besteht das eigentlich?
Ja, das Team AFF ist noch wichtig zu wissen. Ist ja nicht jeder ganz so bekannt, vielleicht, was die Funktion ist. Also, wir den Auftrag von der Freiburger Fußballvereine, die talentiertesten Spieler zu fördern. Also, wir sind nicht ein Club, wo anderen Club gegen Spieler reichen, sondern wir tun die besten Spieler probieren zu fördern, dass sie dann später wenn sie es nicht ganz wollen, arbeiten, um mit zum Club zu kommen und durch das vielleicht auch ein bisschen das Niveau in den Mannschaften dadurch einlöpfen. Momentan haben wir mittlerweile 370 Spieler und Spielerinnen. Das Frauenteam, also das Mädelteam, ist stark am Kommen. Haben wir jetzt auch schon 50 Spielerinnen und 320 Buben. Wir haben 65 Ausbildner, 5 Administrationen und gleich ein Budget von 1,3 Millionen. Also das ist relativ gross gekommen. Es ist auch professionell gekommen. Und ja, das Team wächst und hat auch einen guten Ruf im Schweizer Fußballverband.
Wie sieht es aus mit der Infrastruktur? Ist man da auch professionell genug? Oder wünscht man sich da etwas mehr als die zwei Kunststrassenplätze im Saint-Léonard und die etwas dürftigen Kabinen, sage ich mal?
Ja, die Plätze ist noch ist, das geht aber, wir können trainieren. Aber natürlich hätten wir gerne ein Ausbildungszentrum, das ein bisschen spektakulärer daherkäme. Dort sind Bemühungen, aber es ist natürlich relativ schwierig. Aber gerade Administration, Garderobe, Personalrestaurant oder eben Buvette und so, fehlt schon. Ich glaube, Plätze ja, ist noch zehnter. Aber der Rest drumherum ist vielleicht schon noch steigerungswürdig.
Was dafür eben sehr gut läuft, so jetzt, wenn ich so einfach gucke, dass Fribourg eher ein kleinerer Kanton ist und gleich um mich bringen sie den ein oder anderen Profi raus, vor allem auch Deutsch-Friburger. Von dem her, was macht Fribourg gut aus deiner Sicht, vielleicht gegenüber anderen Kantonen, die mehr Einwohner haben, aber vielleicht nicht unbedingt die Anzahl an schlussendlich wirklich auch Profifußballer rausbringt? Wenn das jetzt, wenn meine Annahme stimmt.
Ja, also wir bringen raus Profifußballer und das ist gut. Das ist vor allem schwieriger, ist Profifußballer rauszubringen, wenn man selber keinen Profiklub hat. Also wenn Fribourg einen Profiklub hat, die bringt man mehr Profifußballer raus. Da bin ich ganz, also 100% sicher. Und das ist natürlich schon relativ schwierig. Aber ich kann doch da sagen, wir haben momentan 6 Fribourg, also Team AFF-Spieler, ehemalig im Ausland tätig, also Profi im Ausland. Wir 5 in der Super League, wir 5 in der Challenge League. Das sind doch 16 Spieler. Das gebe ich an die Profimannschaft sozusagen schon. Ohne all die, die noch in der Erstliga-Promotion oder Erstliga spielen. Also wir hätten schon, also wir hätten genug Spieler von einem Friburger Profiteam zu machen. Von den Spielern, die wir haben. Aber das ist einfach ganz, ja, das braucht Geld. Also das ist illusionarisch jetzt gerade, dass man eine Profimannschaft im Kanton Fribourg, ja, wir können träumen, wir können dort herarbeiten, aber es wird sehr schwierig, weil das ist schlussendlich, ja, es braucht Geld. Wir haben auch Frauen, Friburger Frauen, die im Ausland sind, Trio, und 2 in der Super League, also dort. Also effektiv, mir das Team AFF bringt Profis raus, es kann nicht mehr rausbringen, weil wir selber keinen Club haben. Das ist das Problem.
Ist das ein Fehler vom FC Fribourg oder wie siehst du da das Problem? Weiter noch so grösser, dass der Kanton vielleicht nicht auch da irgendwie eine Initiative mal ergriffen hat, für da irgendetwas wie zu vereinheitlichen? Oder wo liegt da vielleicht das grösste Problem?
Ja, es ist natürlich am einfachsten, dem FC Fribourg den Fehler zu geben. Sie waren schliesslich schon mal Nazi A gewesen, und wenn sie nicht so schlecht gewirtschaftet hätte, wäre sie vielleicht genau Profi. Aber dann war National noch nicht so Profi. Nein, so einfach ist es nicht, dass das FC Fribourg ist. Wie ich schon ein bisschen angetönt habe, es braucht viel Geld. Und es ist schön, bei uns immer Gotteron. Aber Gotteron tut so viel Geld ab. Von Sponsoring auch anziehen, dass es einfach nebenzu relativ schwierig ist, zu dem Geld zu kommen. Und dort wird es einfach gegen mich so sein, solange das nicht vom Friburger Fußballverband vielleicht gesehen kommt, auch die erste Mannschaft, oder das Team AFF kann auch eine erste Mannschaft stellen, wird das schwierig, dass man ein bisschen höher gehen als jetzt eine Erstliga-Promotion.
Ja, das sehe ich wie. Jetzt haben wir eben gleich vorhin von den Zahlen so ein bisschen gehört, von Profifußballerinnen und Fußballern, die da höher dabei sind. Eben, was ist das Gefühl, was macht Fribourg denn vielleicht gut? Wo ist das Gefühl, wo sind eure Stärken beim Team AFF, FFV?
Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen das, was ich schon angesprochen habe, was ich auch gerne habe. Das ist der aktive Fußball, der mutige Fußball. Wir tun eigentlich auf allen Stufen bei unserem Team AFF tun wir nicht abwartend spielen. Und unsere Spieler, wenn sie einfach wechseln zu IB, in Partnerschaft mit IB, wird vielfach das hervorgehoben, dass sie einfach mutig und aktiv spielen. Und das ist vielleicht eh Grund. Und alles andere ist auch vielleicht, ja, immer halt das Glück gehabt, den einen oder anderen Typen zu haben, der das wirklich will. Weil schlussendlich können wir noch so gut arbeiten. Der Spieler muss es wollen, er muss bereit sein, die Opfer zu zu machen und auch in dem Haifischbecken zu leben, wo nun mal der Profifußball oder der Profisport ist.
Wenn würdest du dich so ein bisschen auf die Äste rauslassen, sagen jetzt mal, und dann sagen, oh Mo, du hast eine gute Chance, Profi zu kommen. Ich nehme mal im Futeco 13 ist das noch zu früh, aber wenn sieht man das so vielleicht so ein bisschen erste ja, Anzeichen?
Also wenn man es wüsste, könnte man viel Geld verdienen damit. Das ist enorm schwer zu sagen. Also ist, klar hat man gegen mich Spieler, wo man denkt, ja, also, wenn es der nicht schafft, was soll es denn noch schaffen? Also, das hat man gegen mich. Und jetzt gerade sie um mich. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen von meinen jetzt 8 Jahren, als ich auf der Stufe bin, wo ich die FE 13 habe. Das heisst, ich habe jetzt 560 Spieler gesehen in diesen 8 Jahren. Es sind 70 pro Jahr, die ich habe, die weitergeben. Von diesen 560 sind momentan 30 beibe. Und dass sie 30, und von diesen 30 sind, in eben 20, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass sie solche, die könnte weitergehen könnten. Aber es hat auch dabei, wo ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass sie es mal zu IB arbeiten. Und darum sieht man, wie schwierig das ist, in dem Alter das zu sagen.
Und eben, du hast auch gesehen, sportlich ist jetzt nicht der grösste Punkt oder im Vordergrund. Und gleichwohl eben U15, U16 und dann U18 hat man da die Tabellenplätze, die man gerade sieht. Wie zufrieden ist man da so ein bisschen? Das muss jetzt nicht auf dieses Jahr bezogen sein, aber vielleicht auch allgemein mit diesen Elitemannschaften so ein bisschen sportlich gesehen.
Ja, das ist eben auch der spannende Diskurs, den wir auch gegen uns haben. Einerseits, wir sind da für die Individualisten, den Einzelnen zu fördern. Und das Ziel des Team AFF ist eigentlich, so viele Spieler zu unserem Partnerclub IB zu bringen. Also wir messen uns an dem, wenn wir Spieler ab der U16 zu IB geben, wenn wir dort pro Jahrgang 4-5 Spieler geben, das ist eigentlich unsere Herausforderung. Und durch das, dass wir natürlich die abgeben, ist es auch nicht so einfach gegen mich. In der U15, 16, U15 sind wir noch eigentlich unser selber, aber nein, U16, U18, wenn schon jedes Mal die 5-6 Besten weg ist. Und darum sind wir eigentlich auch dort relativ zufrieden mit diesen Resultaten. Und auch da ist schon mit das Ziel von der U18-Mannschaft, ist eigentlich auch dort nochmal ihr Erkennen. Am Ende von der U18 haben wir im Team keine Fortsetzung, mit keine U21. Also das Ziel ist auch dort, ist sie noch in alle 21 zu bringen. Das Ziel ist, sie bei uns bis U18, dass wir sie noch ein bisschen fördern und dass sie vielleicht dann noch mal den Sprung schaffen. Der Sportentwickler, der eben halt bei uns noch bleibt, statt dass er schon zu IB geht und dann sich da noch entwickeln kann und dann um mich noch den Wechsel machen. Und da haben wir doch jetzt auch ein gutes Beispiel. Letzte Saison U18, von 6, also von denen, die rausgekommen sind, haben 6 können und wir auch U21 noch neu sich anschliessen bei IB, bei Thun, bei Lausanne, bei Xamax. Also das ist natürlich eine ganz wichtige Arbeit, die wir hier leisten, dass nicht ab U16, wenn du dort draussen bist, dass es vorbei ist mit dem Traum, den du hast.
Du hast es gerade angesprochen, mit dieser Zusammenarbeit mit IB als Partnerclub. Wie kann man sich das vorstellen, so eine Zusammenarbeit, wie es vielleicht schon vom einen oder anderen gehört im Podcast, der diesen Schritt eben gemacht hat, dann zumal. Aber wie siehst du das als Trainer? Wie besprichst du das mit anderen Trainern von IB? Wie funktioniert das Ganze, dass man eben weitermachen kann bei IB? Wie geht das?
Ja, wir haben natürlich auch von IB-Seite Verantwortlichen für die Partnerschaft, für die Futeco-Stufe in der Partnerschaft. Das ist der Pascal Vogler. Und da sind wir natürlich auch gegen im Austausch mit ihm. Auf der 13. Stufe dürfen wir Partnerschaftsvertretung, vielleicht auch, muss ich ausholen, Partnerschaften gibt es 13 in der Schweiz, plus Thun. Das sind 14 Partnerschaften in dem Sinn. Die Partnerschaft IB ist sehr gross, ist die grösste eigentlich von der Anzahl Fudeco-Mannschaften. Und auf Stufe 13 tut das Team AFF eigentlich in der Partnerschaft auftreten und Berner Teams tun noch Thun auftreten. Und später, in den 14er, ist dann eine Partnerschaft Bern schon mit gemischt, Team AFF und IB. Und da ist natürlich jetzt schon ein ständiger Austausch. Und klar, die jetzt in der 14er-Stufe schon regelmässig Freiburg in der Partnerschaft mit IB spielen, sind auch die dann in der U16er-Stufe und wir wahrscheinlich genau dabei sind, oder da geht es gegen ein bisschen wechseln. Aber dann kennen sie die Spieler. Also IB kennt relativ früh auch, weil er Spieler sind beim Team AFF auf dem guten Weg.
Oder hast du das Gefühl, die Partnerschaft jetzt mit IB, das klappt gut? Oder gibt es da auch noch Verbesserungsmöglichkeiten, wo man vielleicht mal jemanden, der durch die Dinge, durch die zwischen die zwei Vereine?
Ja, es klappt gut, also das muss ich vorausschicken. Es ist aber eine Sache, man weiß auch ein bisschen, was IB für das Spielerprofil will. Und das Spielerprofil von IB ist nicht ganz gleich wie die Philosophie des Team AFF. Also das Spielerprofil IB ist kräftig, zweikampfstark, athletisch. Das sind die Spieler, die vor allem interessant sind für ihn. Und wir im Team AFF, die doch eher den Fußball, den gepflegten Fußball wollen, wo man nicht nur gross und kräftig sein muss, um das zu machen, haben relativ viele andere Spieler. Und diese Spieler haben vielleicht ein bisschen schwieriger, den Sprung zu IB zu schaffen. Und dort muss man sicher noch schauen, wie man dem auch besser dass die Spieler inzwischen einkriegen.
Ich habe noch ein Sprachmemo bekommen, wo dein Sohn, der Jerome, eine Frage dir mitgegeben hat. Wie hörst du das schnell an?
Ich kann mir gut vorstellen, dass es beim Team AFF etwas Schwieriges ist, den Selektionsprozess zu machen, weil es halt viele sehr gute Spieler hat und noch mehr gute Spieler. Und gerade bei den guten Spielern kann man vorstellen, dass es dort nicht einfach ist, zu entscheiden, weil er nehmen will, weil er muss vielleicht noch mal zurück oder zurück zum Stammverein. Ja, und jetzt nimmt es mich Wunder, was sind dort für Faktoren, die speziell darauf schauen, die schlussendlich ausschlaggebend sind, ob jetzt jemand weiterkommt oder nicht.
Sehr spannend vom Jerome. Darfst du das gerne beantworten?
Ja, das ist effektiv wirklich sehr schwierig. Die wirklich, sagen wir mal, ein bisschen weiter sind, die ist es einfacher, aber nehmen wir ganz viel, wie der Jerome sieht, die interessant sind, die gut sind. Und wie ich schon ausgeführt habe, es ist nicht, mich eben auch nicht einen Kaffeesatz lesen und in Zukunft gucken wollen, was sie es wirklich. Und dort sind verschiedene Faktoren, die man berücksichtigen. Es ist einerseits ganz, ganz wichtig, dass man ein bisschen schaut, hat er sich ging um mich steigern. Ist ja Steigerung da, ist vielleicht bei den 50 innen gewesen. Auf das Mal ist er bei den 40 gewesen, mehr eine Reduktion. Dann ist er vielleicht in den 30. Ja, dann ruft man auch zu, dass er den nächsten Sprung um mich kann. Also wie hat er sich steigern können? Hat er ging sich verbessern? Das ist das eine. Das zweite ist einfach auch, hat er den Biss? Der Biss, den man muss haben, tut er gerne trainieren, tut er gut trainieren. Das sind so ein bisschen die Faktoren, weil auch nur, wenn ich gerne trainiere und gut ging, ich mich wirklich probieren, voll zu engagieren, kann mich steigern. Das ist das. Und ein dritter Faktor ist halt vielleicht noch, wenn man im Team, wenn es dann nur ein neues Team gibt, U15, auf dem Team haben wir schon einen Top- oder zwei Top-Spieler auf der Position, dann wird es schwierig. Dann tut man vielleicht eben, wenn jetzt zwei Kandidaten sind noch für einen Platz, tut man den nehmen, der vielleicht ein bisschen weniger Konkurrenz hat auf der Position oder etwas Spezielles hat und durch das überhaupt auch kann in sich drin einbringen. Das ist sicher der Prozess. Wir haben im Team AFF ein grosses Problem. Wir haben eigentlich 3 FF14-Mannschaften und hinten dran noch eine EU15. Und dort haben wir wirklich, müssen wir Spieler absagen, die verdient, in die U15 zu kommen.
Und das nehme ich an, ist sicher gerade auch schwierig. Einerseits das Gespräch mit den Spielern, aber auch mit den Älteren nehme ich an. Wie probiert man ihnen das, wie in diesem Fall klar zu machen, in einem solchen Fall?
Ja, einerseits schon, dass die Pyramide von Anfang an halt auch erklärt kommt, oder? Dass man von 5 Teams auf 4 zurückgeht, auf 3 und schlussendlich noch ein Team. Aber natürlich denkt jeder Spieler und jeder Ältere der Hoffnung, dass es schafft, in das Team schafft. Und eben gerade bei diesen Fällen, also ich sage jedes Jahr, wir haben jedes Jahr 30 Spieler, was verdient, in U15 zu kommen, aber ich habe 2, 3 und 24 nehmen. Also das ist einfach schwierig. Nein, oder? Und dort probiert man einfach in Alternativen aufzuzeigen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und da ist auch jetzt mit der Partnerschaft IB und alles sind wir wirklich am drauf herarbeiten, dass man auch Spieler halt auch können, zwei U15 hat, die dort dazu kommen, statt dass sie rauskommen und so. Das müssen wir jetzt einfach Lösungen für nicht in die Richtung, individuell halt nicht, möglichst.
Da sind wir gerade bei, was vielleicht noch nicht gut läuft oder was man könnte besser machen beim Team AFF. Gibt es noch andere Sachen, die vielleicht momentan noch gerade, ja, sagen wir mal, verbesserungswürdig sind in dieser Struktur drin?
Also die Infrastruktur haben wir ja schon gehabt. Dort hätten wir gerne ein besseres Ausbildungszentrum, was drumherum ist. Ist wirklich ein ganz grosses Anliegen, wie die Lösung für die U15-Spieler. Dort haben wir ein Problem. Und wo wir uns selber ein verbessern, ist sicher genau im Scouting, auch im ersten Schritt, wer kommt überhaupt in ein FE12. Weil die wir mal bei uns haben, mit denen können wir arbeiten, das haben wir schon bewiesen, dass wir mit denen gut arbeiten. Aber wenn man natürlich am Anfang den falschen oder nicht alle potenziell Talentierten dazu nehmen oder nicht dort noch ist, dort ist sicher Verbesserungspotenzial. Ist auch nicht so einfach, man muss die sehr, sehr viel kennen, gerade die Junior-E-Matchlinien schauen, dass man selber in sich ans Bild kann. Momentan ist es so, dass man einerseits Club meldet Spieler an, die wir nicht einladen, die wir nicht sichten. Andererseits probiert man auch noch gar nicht zu sichten. Aber es braucht auch da sehr viele Ressourcen.
In diesem Fall jetzt noch so ein bisschen die Frage in die Zukunft. Eben 40 Jahre bist du jetzt mit dem BIOS-Trainer. Hast du da dir kurzfristige und mittelfristige Gedanken schon gemacht? Wie lange, wo du das jetzt vielleicht beim Team AFF noch willst machen?
Nein, habe ich eigentlich nicht. Also es macht mir Spass. Und solange dass es mir Spass macht und nicht das Gefühl habe, ich kann auch noch etwas bewirken, weil das ist etwas, wo eigentlich vielleicht auch mehr drin bist in all diesen 40 Jahren. Ich trainiere nicht so trainieren wie vor 40 Jahren, das wäre nicht gut. Also ich tue mich entwickeln, probiere mich auch ständig zu entwickeln. Und solange dass ich sehe, tue mich noch entwickeln, ich bin nicht einfach, ja, der Alte hat etwas gesehen, sondern sie merken, er ist voll am Bau, er ist voll dabei. Dann habe ich auch das Gefühl, dann kann ich da etwas auch noch bewirken. Und eben, wie gesagt, das muss mir Spass machen und das macht es momentan noch. Ob das jetzt noch ein Jahr sei oder 10, sei dahingestellt, kann ich nicht sagen.
Und eine Rückkehr in Clubfußball zu den Aktiven auch noch möglich? Oder schliessest du das aus?
Ja, es ist alles möglich. Aber jetzt gerade ist es überhaupt kein Ziel oder kein Ding, das ich habe. Sondern wie gesagt, ich bin jetzt gerade hier sehr, 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 sehr wohl. Es macht mir viel Spass. Vielleicht ist das noch, wenn ich mal pensioniert bin. Aber
jetzt gerade noch nicht. Und eine Möglichkeit. Merci für mal fangen mal für das Gespräch. Wir gehen da mal in die Rubriken ein.
Der beste Schulplatz vom Kanton?
Oh, der beste Schulplatz. Es gibt ganz viele gute Schulplätze. Ich sage jetzt hier gleich Hitteriet, weil dort war ich selber im Vorstand von Hitteriet noch, wo wir den geplant haben, habe ich damit gearbeitet und mir geholfen. Und es gibt ganz viele in einem Ort, wo man sich engagiert und etwas herstellt und macht. Dort hat man Herzblut drin und darum mit der Aussicht, die man hat, und mit der doch recht spektakulären Felswand, wo man Blick auf das Spielfeld hat, ist es von mir gleich noch Hitteriet.
Das war mein Vorbild.
Ja, das ist noch lustig. Ich habe ja kurz noch mal geschuttet. Also als Fußballer habe ich gleich Vorbilder gegeben. René Botteron, von dem, die den FC Zürich kennen, der hat gegen Ausserrist Freistoss geschossen. Das habe ich als Kind gerne angemacht. Nein, ist es natürlich relativ flink, Maradona gsi und ich bin Argentinien geblieben, Riquelme, nein, Messi. Jetzt suchen wir den nächsten Argentinier, den ich als Vorbild in Anführungszeichen einfach Spieler, den ich gerne sehe. Trainer ist es Arrigo Sacchi, hat mich dann sehr inspiriert. Die Viererkette mit Pressing, das war so ein bisschen das gewesen. Und ich bin natürlich genau sehr Fan von Pep Guardiola, weil er ein Trainer ist, der einfach sieht, wie er geschuttet hat und das doch relativ selten ist auf dem Spitzenniveau. Und wer bei ihm nicht so spielt, wie er will, dann tut er halt den Spieler auswechseln.
Der schönste Buvetta in der Region?
Ja, da gibt es auch ganz viel. Ich sage jetzt gleich einfach rein, das ganze Areal ist Sportclub Tüdingen, das ist wirklich ein Bischof. Ja, da können wir stolz sein im Saisonbezirk, dass man so eine Anlage hat. Mit wirklich allem, mit Fitnessraum, mit Säu, mit dem Restaurant. Das ist eine super Anlage.
Das beste Buvettenessen?
Ich bin nicht so der Buvettenesser. Ich muss jetzt Zeit, wenn ich im Team AFF bin, weil man dort keine Buvette hat.
Verständlich.
Von dort her. Ich habe spannend und gut gefunden, wenn es ein bisschen in die kältere Zeit gibt, wenn es Raclette gegeben hat.
Nehmen wir doch. In diesem Fall danke ich dir, Magnus, dass du da bist.
Ja, ist gern geschehen. Merci für die Einladung.
Sehr gerne. Nächste Woche ist der Marc Reiniger da bei mir. Für die allermeisten bekannt unter Rambo. Ewiger Goalie vom FC Schmitten. Auch im Vorstand mit dabei. Und Magnus, du darfst jetzt eben noch eine Frage mitgeben.
Ja, für Marc hätte ich zwei Fragen. Wie kommt man dazu, ins Goal zu stehen? Weil als Fußballer tut man ja gerne schütteln, der Goalie tut eigentlich nicht schütteln. Und die zweite Frage, ich habe gehört, dass du im Vorstand tätig bist. Ja, was sie, ich war früher auch mal im Vorstand gewesen, und darum, was sind die heutigen, so, die grössten Probleme, wenn man sich so engagiert in einem Verein, wie du hier im FC Schmitten?
Mit Sitzangeli mit dem Fabian Ebüscher. Jeden Mittwoch aus Podcast.